Jaurès im Pantheon. Es ist totenstill. Unter dem grau verhangenen Winterhimmel warten die Tausende. Der Beginn des Zuges steht, sagt ansteigend auf der Concorde-Brücke. Man sieht die roten Fahnen und die ersten Männergruppen entblößten Hauptes. Auf der großen Freitreppe des Palais Bourbon, darin die Deputierten tagen, steht vor einer ungeheuern blau-weiß-roten Dekoration ein schwarzer Katafalk. Daneben auf jeder Seite 6 Arbeitsmänner in blauen Blusen, mit schwarzen Kappen und der Hacke in den Händen. Arbeiter aus Carmaux, seinem Wahlkreis. Hinter dem Katafalk rollt ohne Musik ein langer Trommelwirbel. Die weite Fahne wogt leise. Niemand spricht, ein einziges Herz schlägt und mahnt. Ein zweiter großer Katafalk, wie ein Tank anzusehen und von 60 Arbeitern getragen, nimmt die Asche dessen auf, der noch zu allerletzt gemahnt und gewarnt und für das zu bewahrende Leben der anderen sein Leben hingegeben hat. Herriot mit seinen Ministern, Nollet und den anderen, geht an uns vorüber. Oben stehen die Arbeiter und kein Soldat, und kein Soldat. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Am 31. Juli 1914 hat ein Leser der französischen Lokalanzeiger im Café du Croissant der Rue Montmartre den großen Sozialisten Jean Jaurès ermordet. Der war noch am Morgen dieses Tages ins Parlament gestürzt. Die Nachricht von der deutschen Verkündigung des Kriegsgefahrzustandes in der Tasche hatte die genaue Bedeutung des Wortes im Lexikon nachgeschlagen und in unverwüstlichem Glauben ausgerufen, »Ce n'est pas encore la guerre!« 2 Stunden später hatte sich die Voraussage eines der französischen Staatssekretäre erfüllt. Der, der immer gegen den Völkerkrieg aufgerufen hatte, lag tot auf dem Tisch eines Restaurants in Paris. Heute hängt da eine Gedenktafel, die den Mord und die Erinnerung an den Gemordeten aufzeichnet. Schon früher hatte man sie anbringen wollen, aber Herr Poincaré war der Meinung gewesen, es sei nicht opportun. Was ihn nicht gehindert hat, nun, da jener tot ist, ihm in einem schmeichelhaften Brief an eine Redaktion seine Ehrung darzubieten. Die französische Regierung Herriot hat den ersten Toten des Weltkrieges nach 10 Jahren am 23. November 1924 ins Pantheon überführen lassen, die größte Ehrung, die dieses Volk zu vergeben hat. Die Asche hatte schon in Albi geruht, wo Jaurès am Lyzeum gelehrt hatte. Er ist ein schlichter Mann gewesen. Und diese pompöse Ehrung galt zwar ihm, aber sie gilt seiner Idee, seinen Idealen und seiner politischen Welt. Diese Überführung ist eine Ehrung, eine Erinnerung, eine Mahnung und ein Bekenntnis. Langsam, langsam schwankt das Schaugerüst durch den konservativen Boulevard Saint-Germain. Hinter uns mögen vielleicht 30.000 Menschen gehen. Dreht man den Kopf rückwärts, sieht man in einen wandelnden Wald roter Fahnen. Hier stehen an den Seiten Soldaten, die vor den dichten Menschenmassen Spalier bilden mit angefasstem Gewehr. An manchen Stellen sind Lautsprecher angebracht, in ihnen kocht Musik. Wir, die Delegierten der Deutschen Liga für Menschenrechte, gehen ungefähr 60 Schritt hinter der Spitze. Und wo die Träger mit ihrer Last anlangen, steigt ein einziger Schrei auf. Eine Dreiviertelstunde lang hören wir dieses Reihenrufen. Man unterscheidet Vive Jaurès und immer, immer wieder A bas la guerre. Ganz vereinzelt eine abweisende Gebärde und wohl ein Pfiff. Das sind die Camelots du Roi und die Camelots du Roi Sinoviev. Vor einer Querstraße wird die mitziehende Menge lebhaft, die ertönen, Pfiffe, Verwünschungen. Hier wohnt der böse Geist von Paris, Léon Daudet. Vorüber zieht der unermessliche Zug an dieser Ludendorff-Filiale in Frankreich. Da gehen die internationalen Delegationen, Van der Velde ist unter ihnen und Tom Shaw, die Freimaurer mit ihren blau-roten Schärpen, Männer, die vielleicht nicht ahnen, dass es in Deutschland Brüder in den Landeslogen gibt, die den freimaurerischen Gedanken durch Völkerhass und dumpfe Verblendung schänden. Die französische Liga für Menschenrechte, die unter den vorbereitenden Organisationen dieser Ehrung die erste Stelle einnimmt, die Abordnungen aller sozialistischen Parteien, Arbeiter, Vereine, Frauen und Männer, vor uns die Regierung, die Magistratsvertreter von Paris, der Bruder von Jaurès, alle gehen mit, sie haben ihn geliebt, Sie stellen sein Bild zwischen ihre Familienbilder. Und einer, der gefragt wurde, warum er geweihten Buchsbaum hinter den Rahmen gesteckt habe, sagte, er ist der Heilige des Friedens. Vielleicht der Einzige. Die anderen waren ja sämtlich unter die Fahnen gerückt. Er fiel als Erster. Wo mag, während wir unter dem nebligen Wintertag gehen, der Mörder sein? Er ist gut davongekommen. Ein Fleck französischer nationalistischer Justiz. Er soll interniert worden sein. Andere behaupten, er sei in Freiheit, sei irgendein Concierge. Vielleicht isst er jetzt gerade in stiller Ruhe Mittag. Guten Appetit. Auf den Redaktionssesseln sitzen die bezahlten Schuldigen und wissen von nichts, haben es nicht so gemeint, taten nur ihre vaterländische Pflicht. Er war der Erste. Das Gesindel, das nicht an den Millionen Verfaulter genug hatte, wütete nachher im Bürgerkrieg weiter. Die uniformierten Edelmenschen warfen die 60-jährige Rosa Luxemburg ins Wasser, fielen über den wehrlosen Karl Liebknecht zu Sechsen unter dunklen Bäumen her, logen vor Gericht, kniffen und wurden schließlich aus dem Gefängnis befreit. Erzberger verblutete auf der Chaussee. Die beiden ehemaligen deutschen Offiziere, die wie die Strauchdiebe hinter ihm her waren, sahen von einer Anhöhe zu, bis er zu Ende gezuckt hatte. Rathenau fiel. Seine Mörder, die ehemaligen deutschen Offiziere, hatten tausendfache Hilfe in allen ihren Lagern gehabt. Kein nationalistischer Verband hat sich jemals aufgeschwungen, auch nur schandenhalber diese Lumpen von sich abzuschütteln. Es war ihr Werk, ihr Fleisch und Blut, es waren ihre Leute. Hugo Haase fiel, wie mag da einer aufgeatmet haben. Was in dem großen Gemetzel lebend davonkam, fiel in die Hände der Richter und wurde da besorgt und aufgehoben. Man sagt immer, aber die Idee konnten sie nicht töten. Die Idee nicht, aber jener ist tot. Mag er tausendmal Märtyrer sein, mag manches der Opfer, die man hinterher zu sagen pflegt, zur rechten Zeit gestorben sein, eine tote Rosa Luxemburg ist ungefährlich, unschädlich, dahin. Und was eine führerlose Gruppe für ein Schicksal erleidet, ist ja an den deutschen Kommunisten zu sehen, an denen der deutsche Staat bodenloses, unsittliches, rohes Unrecht verübt. Über 7000 sitzen, um der Ordnung willen, um dieser Ordnung willen. Weiter geht der Zug. Jetzt biegt er in den Boulevard Saint-Michel ein. Dichter wird das Gedränge, lauter die Rufe. Alle Fenster stecken voll Leute. Oben auf den Dächern stehen sie, auf den Bäumen, auf den Laternen. A bas la guerre, à bas la guerre! Der Schrei ist aus den winterlichen Straßen aufgestiegen. Kein kleiner Landgerichtsrat in Berlin und kein Staatsanwalt in rotem Talar zu Leipzig kann ihn ersticken. A bas la guerre! Jetzt macht die Spitze eine Schwenkung, da liegt das Pantheon. Der ein wenig kalte Bau liegt heute im schleiernden Grau, so tief ziehen die Regenschwaden. Seine Spitze ist kaum zu sehen, sie verliert sich im silbrigen Nebel. Das Haus ist so unwirklich, in das der da einzieht. Halt! Da steht der Abguss seiner Büste aus Albi. Der Redner Jaurès ist es, den sie abgebildet haben. Der starke, untersetzte Mann steht hinter einer Balustrade, in vorgebeugter Haltung, er sagt gerade etwas Eindringliches, er bittet, er beschwört, die Figur ruft, es darf nicht sein, es soll nicht sein, es kann ja nicht sein. Es war. Grünlich hell flackern im Pantheon die Flammen in den großen Schalen, Herriot spricht, die Stimme hallt, und der Mann bekennt sich zu dem, der den Frieden gewollt hat. Ein voller Chorgesang strömt über die Asche. Draußen wallt es auf den Straßen, nach den Sozialisten die Kommunisten, ohne organisatorischen Zusammenhang miteinander. Sie tragen Schilder Amnestie und auch sie Krieg dem Kriege. Sie bestreiten Herriot die Berechtigung Jaurès zu feiern, der einer der ihren gewesen sei, aber in ihrer Gesamtheit sind sie doch klug genug, eine Manifestation nicht zu stören, die gegen den gemeinsamen Feind geht. Und alle defilieren noch einmal an der Büste von dem Pantheon vorbei. 20.000 Sozialdemokraten und 15.000 Kommunisten und die Zehntausende, die sich anschließen. Der Vorbeimarsch dauert 2,5 Stunden. Die Gruppen der Kommunisten sind lebhafter, viel mehr bei ihrer Sache als die anderen, aufgeregt und durchtost von Liedern und Gebraus. In manchen Zügen gehen die Männer der Reihen Hand in Hand, verbrüdert, zusammengeschweißt. Jetzt ist es dunkler geworden. Noch haben sich die Straßen nicht beruhigt. Immer noch ziehen, den ganzen Damm ausfüllend, die breiten Züge der Demonstranten. Die Leute stauen sich, schieben sich langsam vorwärts. Es brodelt und ruft, Kapellen spielen und alles singt. Die Internationale. Welche? Die zweite? Die dritte? Aber die deutschen Bürger stehen vor der Nullten. Denn hier streiten sich die Leute gewissermaßen um den Unterschied zwischen französischer und russischer Literatur. Und die deutsche herrschende Klasse kann noch nicht einmal lesen. Es ist ja nicht wahr, dass sie begriffen haben. Immer noch sehen sie das einzige Heil in einem Großdeutschland oder wie dieser Unfug heißen mag. Immer noch glauben sie alle, es käme alles wieder, wie es gewesen ist. Immer noch sehen alle ihr Geschäft und die Geschäfte, Staatsgrenzen und die absolute Unterdrückung der Arbeitenden, die man vielleicht mit Ach und Krach wohltätig tröstet. Es kommt nichts wieder. Und wenn die ganze Beamtenklasse, die Berufssoldaten, die bezahlte Presse, die Lehrer und die Universitätsprofessoren, alle bis herunter zu den Richtern in ohnmächtiger oder mächtiger Wut gegen ihre Zeit antoben, wenn sie schlagen und prügeln lassen, einsperren, vernichten und aufs Pflaster werfen, es hilft nicht. In der Welt ist etwas am Werk, das sie zwingen wird. Andere Produktionssysteme, andere Vergesellschaftungsgruppen, andere Institutionen zu treffen. Sie werden müssen. Sie werden nicht gefragt werden. Die Überführung von Jaurès in das Panthéon ist mehr als eine Geste. Sie ist die Offenbarung des festen Willens einer Regierung und breiter französischer Schichten, im Frieden mit Europa zu leben, im Frieden mit den Nachbarn auszukommen und im Frieden zu arbeiten. Tausende und Tausende warten allerdings auf etwas anderes. Die Karriere, der Verdienst, die persönliche Geltung und die Verwertung ihrer Fähigkeiten hängen daran. Das niedrigste Gefühl, das im Menschen schlummert, das Hordengefühl, lauert auf den Ausbruch und drapiert sich mit dem Wort Vaterland. Deutschland steht heute vor den Wahlen und vor der Wahl. Es hat zu wählen, ob es ein Räuberstaat unter Räuberstaaten sein will, ob es zurückgehen will in neues Elend oder vorwärts den steinigen, schweren Weg zur Völkervereinigung. Mögen Rückschläge erfolgen, mögen sozialistische Regierungen an wirtschaftlichen Gruppen, die heute noch mächtiger sind als sie, scheitern, mögen zur Macht gelangte Demokraten Erwartungen enttäuschen, weil sie glauben, Staatsmacht und Ausbeuterprosperität seien selbstverständliche Voraussetzungen, unter denen man getrost riskieren dürfe, einige nichtssagende Floskeln in Verfassungen zu setzen. Die Absatzländer für eine ungehemmte Produktion, die in ödem Stumpfsinn ihre überflüssigen Produkte in die Welt hineinpresst, um des Verdienstes weniger willen, sind nicht mehr gegeben. Jaurès war nur einer. Millionen und Millionen aber sehnen sich heute nach wirtschaftlicher Freiheit. In Frankreich werden sie, wie die Dinge liegen, gar nicht daran denken, noch einmal für die Großen sterben zu gehen. Das ist vorbei. Wenn Deutschland einsehen wird, dass die Parole Schwarz-Rot-Gold alleine nicht genügt, dass es nicht darauf ankommt, demagogisch Massen aufzurütteln, um irgendwelche Stimmzettel abzugeben, sondern dass die kleinste Zelle, die Familie, das Geschäft, das kleine Amtsbüro, die Kommune durchtränkt sein müssen von dem festen Willen, miteinander und nicht voneinander zu leben, so hat es die richtige Wahl getroffen. Entschließt es sich, diese Alten, die nie jung gewesen sind, aus seinen politischen Organisationen hinauszuwerfen, entschließt es sich endlich einmal den abgewirtschafteten Typen der politischen Bürokratie klarzumachen, dass ihre Zeit um ist. So hat es einen größeren Sieg errungen, als es ihn 1914 erringen wollte und als ihn heute noch so viele Deutsche ersehnen. Dann ist Jaurès nicht umsonst gestorben.